Zugausfällen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. Israel und der Iran haben sich in der Nacht erneut gegenseitig angegriffen. Dabei kamen in Israel nach neuesten Angaben mindestens 13 Menschen ums Leben, rund 370 weitere wurden verletzt. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen, weil noch immer Menschen unter den Trümmern getroffener Gebäude vermisst werden. Es waren zwei iranische Angriffswellen, die in der Nacht über Israel gingen. Zunächst um kurz vor Mitternacht eine Angriffswelle mit ballistischen Raketen. Danach gegen 2 Uhr morgens wurde Israel mit Raketen und Drohnen angegriffen. Israel hatte seinerseits die Nacht hindurch den Iran angegriffen, darunter erneut Atomeinrichtungen, ebenso Ölanlagen.
In Deutschland wird heute der erste bundesweite Veteranentag gefeiert. Dabei werden aktive und frühere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Dienst geehrt. Die zentrale Veranstaltung findet in Berlin rund um das Reichstagsgebäude statt. Der Bundestag hatte den Nationalen Veteranentag vor gut einem Jahr beschlossen. In den USA haben Hunderttausende Menschen gegen die Politik von Präsident Trump protestiert. Nach Angaben der Veranstalter gab es Demonstrationen in mehr als 2100 Städten. Sie sprechen sogar von mehr als 5 Millionen Teilnehmern. Aus Los Angeles Reinhard Spiegelhauer.
Die Demonstrationen im Großraum Los Angeles und in Südkalifornien verliefen weitgehend friedlich. Videos aus zahlreichen Städten zeigen Menschen, die zu Musik und Sprechchören tanzen. In Huntington Beach, einer Hochburg der Republikaner, gingen allerdings auch Unterstützer von Donald Trump auf die Straße. Im Stadtzentrum von Los Angeles ordnete die Polizei am späten Nachmittag die Auflösung der Versammlung an. Laut Polizei griffen Gewalttäter Soldaten und Beamte mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenständen an.
Nach den tödlichen Schüssen im US-Bundesstaat Minnesota läuft die Großfahndung nach dem Täter. In seinem Auto wurde eine Namensliste mit rund 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden. Bei dem Angriff waren eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann ums Leben gekommen. Ein weiterer Abgeordneter und dessen Ehefrau wurden niedergeschossen und verletzt. Bundesbauministerin Huberts will die Kosten für den Bau neuer Wohngebäude halbieren. Das hat die SPD-Politikerin in der Bild am Sonntag angekündigt. Das Ziel will Huberts unter anderem über mehr serielle Vorprodukte erreichen. Dass im vergangenen Jahr bundesweit nur rund 250.000 neue Wohnungen gebaut wurden, nennt die Ministerin eine so wörtlich Vollkatastrophe. Ursprünglich geplant waren 400.000. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn allmählich mehr Wolken, ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen, maximal 27 bis 34 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 23 und in Lübben im Spreewald 20 Grad. Morgen nach abziehendem Regen bewölkt, aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 10.03 Uhr. RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der B167 Finofurt-Liebenwalde. Zwischen dem Abzweig nach Zerpenschleuse und im Hammerbruch liegt ein angefahrenes Reh auf der Straße.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Hallo. Israel war gegen Raketenangriffe von außen lange ziemlich gut geschützt. Tote und viele verletzte Zivilisten auch mitten im Land zeigen nun, dass der Krieg mit dem Iran ein anderes Ausmaß hat als zuletzt die Angriffe der Hisbollah im Libanon oder der jemenitischen Houthi. Auch in der vergangenen Nacht ging der gegenseitige Beschuss des Irans und Israels weiter. Unsere Nahostkorrespondentin Bettina Meyer über die Aufräumarbeiten in einem israelischen Ort unweit von Tel Aviv.
Noch immer räumen Helfer Trümmer beiseite. Ein Bagger schiebt verkohlte Autos von der Straße. In Rishon LeZion, einer Stadt im südlichen Großraum von Tel Aviv, traf eine Rakete aus dem Iran mehrere Wohnhäuser. Dächer fehlen, Häuserwände sind herausgerissen, alles ist mit weißem Staub bedeckt. Auch Emra Dideh war zu Hause. Der Deutsche lebt seit 8,5 Jahren hier. 150 Meter von der Einschlagsstelle entfernt. Dem ARD-Studio Tel Aviv schildert er seine Eindrücke.
Es ist wirklich unbeschreiblich. Also ich kann mich lediglich nur daran erinnern, wie ich die Treppen runtergerannt bin in den Sicherheitsraum. Und nach einigen Minuten, als die Sirenen gestoppt haben, und haben wir uns eigentlich in Trümmern befunden. Also die ganzen Fenster sind explodiert, Autoscheiben, schreiende, rennende Menschen auf den Straßen. Und ich lebe hier schon seit einigen Jahren. Und ich muss zugeben, das ist so eines der extremsten Situationen, die ich hier jetzt mitbekommen habe.
In den Häusern nebenan wurden Menschen verschüttet. Auch Tote hat es gegeben. Ein Baby konnte gerettet werden, erzählt Polizistin Aviv Seranga. Als wir hier eintrafen, fanden wir eine große Zahl von Leuten unter den Trümmern, auch ein Baby, einige Monate alt. Ich hielt es für einige Zeit, während wir seine Familie retteten. Dann gab ich ihnen ihr Kind. Die verschütteten Eltern brauchten medizinische Hilfe. Der Schreck sitzt hier in Israel tief. Gleichzeitig stellen sich viele auf weitere Angriffe aus dem Iran ein. Der israelische Armeesprecher Effi Defrin. Der Weg nach Teheran ist geebnet. Dutzende Kampfjets fliegen ungehindert über die Hauptstadt. Das ermöglicht es uns, Bedrohungen abzuwehren. Wir werden jeden Ort erreichen, um die Bevölkerung Israels zu verteidigen. Teheran ist nicht länger immun.
Teheran lo chasina yoter.
Mit der direkten Bedrohung Teherans richtet Israel gleichzeitig eine Botschaft an Irans obersten Führer Khamenei. Der Iran sei jetzt Hauptfront im Krieg, erklärte Israel, Gaza nur noch Zweitfront.
Und ein Ende beider Kriege ist derzeit nicht abzusehen. Bettina Meyer war das. Eigentlich sollten heute im Oman ja die Atomgespräche der USA mit dem Iran weitergehen. Stattdessen fliegen Raketen von Israel Richtung Iran und umgekehrt. Zuletzt haben israelische Geschosse auch ein iranisches Gasfeld in Brand gesetzt. Bundesaußenminister Wadephul ist gerade in der Region. Heute reist er von Katar aus weiter in den Oman und will auch dort über Möglichkeiten beraten, die Spirale der Gewalt im Nahen Osten zu beenden. Unsere Korrespondentin Christina Nagel.
Die Anspannung wächst. In Doha ist sie mit Händen zu greifen, denn das iranische Gasfeld, das getroffen wurde, wird von Katar mitbetrieben. Dass der deutsche Außenminister seine Reisepläne geändert hat und sich für eine Deeskalation einsetzt, wird in den Golfstaaten begrüßt. Es geht darum, dass jeder seine Kontakte nutzt, um Druck zu machen auf den Iran und auf Israel, um die Gewalt zu stoppen. Noch aber scheint eine diplomatische Lösung in weiter Ferne. Eine für Sonntag angesetzte Gesprächsrunde in Oman zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm wurde vorerst abgesagt. Wie es weitergehen könnte, auch das ein Thema, das Wadephul heute ansprechen dürfte.
Christina Nagel war das. Bundeskanzler Friedrich Merz hat heute einen ersten Auftritt auf der ganz großen Weltbühne. G7-Treffen in Kanada, der jährliche Gipfel der Staats- und Regierungschefs aus Italien, Großbritannien, Frankreich, Japan, den USA, Kanada und eben Deutschland. Das dürfte spannend werden, nicht nur wegen kontroverser Themen, sondern auch, weil Donald Trump wieder dabei ist, wie schon beim letzten Gipfel in Kanada vor 7 Jahren, der ja im Eklat endete. Unsere Korrespondentin vor Ort, Julia Kastein, erinnert nochmal daran, was da passiert ist und ob sowas auch diesmal droht.
Damals zog Donald Trump ja kurz nach der Abreise seine Unterschrift unter das Abschlussdokument zurück. Er war sauer, weil der damalige kanadische Premierminister Justin Trudeau in seiner Abschlusspressekonferenz Zölle auf US-Waren angekündigt hatte. Diesmal sind wohl alle wild entschlossen, dass es friedlicher bleibt. Der neue kanadische Premier Mark Carney beispielsweise verzichtet schon von vornherein offenbar auf eine gemeinsame Abschlusserklärung aller Teilnehmer. Stattdessen soll es Erklärungen zu Einzelthemen geben. Da unterschreibt dann, wer möchte. Und er hat auch einige heikle Begriffe ausgespart, um Trump nicht zu provozieren. Das Reizwort Klimawandel, das bei allen Gipfeln seit vielen Jahren behandelt wurde, das steht offiziell nicht auf der Agenda. Außerdem versteht sich Trump mit den vielen Neulingen bei diesem Gipfel besser als mit ihren Vorgängern. Bundeskanzler Friedrich Merz beispielsweise, der war ja gerade erst im Weißen Haus zu Besuch. Dieses erste Treffen verlief geradezu harmonisch und Merz, wie die anderen auch, wollen aus diesem G7 nicht wieder ein G6+1 machen. Nach dem Motto, lieber nicht über, sondern mit Trump reden.
Klimawandel, wir haben es gerade gehört, ist also offiziell kein Thema. Worum es bei den Beratungen stattdessen gehen soll, nochmal unsere Korrespondentin.
Es wird vor allem um die drei Themen gehen, die zwar nicht auf der offiziellen Agenda stehen, aber alle G7-Länder seit Monaten oder Jahren intensiv beschäftigen. Und das sind eben Handel und Zölle, der Krieg in der Ukraine und seit diesem Freitag wieder ganz dringlich der Konflikt im Nahen Osten, der jetzt nochmal massiv eskaliert ist durch die Raketenangriffe von Israel auf den Iran und die iranischen Gegenschläge. Aber bei allen drei Themen werden aus Teilnehmerkreisen die Erwartungen gedämpft, dass es beispielsweise, was Israel und den Iran angeht, wenigstens für einen gemeinsamen Appell reichen könnte zur Deeskalation. Dafür liegen die Positionen von Europäern und Kanada einerseits und den USA unter Donald Trump andererseits einfach zu weit auseinander. Viele Experten würden es schon für einen Erfolg halten, wenn es beispielsweise beim Thema Ukraine gelingt, den US-Präsidenten in Richtung weiterer Sanktionen gegen Russland zu drängen. Das wird sicher auch Ukraines Präsident Zelensky versuchen, der ist ja auch zu Gast. Auch wenn dieses Bearbeiten dann vielleicht eben nicht sofort zum Erfolg führt, sondern möglicherweise erst beim NATO-Gipfel in Den Haag eine Woche später, da sehen sich die meisten ja schon wieder. Aber nochmal mit dem großen Durchbruch, mit konkreten verbindlichen Vereinbarungen rechnet hier eigentlich niemand.
Meist finden solche G7-Treffen ja an besonders schönen Orten statt. Wo genau in Kanada sich die Staats- und Regierungschefs diesmal treffen, sagt Julia Kastein.
Der Tagungsort liegt in den Rocky Mountains im Westen von Kanada, spektakulär schön, aber auch sehr abgelegen, nämlich in einem kleinen Dörfchen namens Kananaskis. Das ist eine Autostunde von Calgary entfernt und umgeben von dramatischen, schneebedeckten Gipfeln bis zu 3000 Meter hoch. Und dieses Dorf hat normalerweise nur gut 100 Einwohner. In den kommenden Tagen werden nun die G7-Staats- und Regierungschefs und ihre Gäste dort logieren, und zwar in einem Nobelhotel, in dem normalerweise ein Zimmer pro Nacht mindestens $600 aufwärts kostet. Für Normalsterbliche ist das Ressort für die Dauer des Gipfels abgeriegelt, vor allem auch abgeschirmt von möglichen Demonstranten. Für die gibt es extra ausgewiesene Zonen in Calgary und im Skiort Banff, der auch gut 40 Kilometer entfernt liegt. Aber weil Protest natürlich wenig Sinn macht, wenn die, gegen die er sich richtet, es gar nicht mitbekommen, sollen die Demonstrationen per Live-Video zum Tagungsort übertragen werden.
Julia Kastein aus Kanada über den G7-Gipfel, der heute beginnt und bis Dienstag dauern soll.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Gestern hat in Frankfurt am Main das türkische Filmfestival begonnen. Zum 25. Jahrestag werden dort in diesem Jahr mehr als 60 Filme gezeigt. ARD-Kulturreporterin Tanja Küchle zu Programm und Bedeutung des Filmfestivals.
Sie dürfen nicht scheitern. Eine Gruppe wagemutiger Musik- und Theatertalente um den Komponisten Ahmet Adnan will die erste türkische Oper inszenieren. Es ist 1923. Kemal Atatürk hat gerade die neue Republik ausgerufen. Davon erzählt der Film Ein Lied der Republik. Es ist der Eröffnungsfilm des türkischen Filmfestivals. Der Festivalleiter und Gründer Hüseyin Sırtkı hat vor 25 Jahren nicht damit gerechnet, dass das türkische Filmfestival Frankfurt einmal so groß und wichtig werden würde.
Wir haben ja mit 8 Filmen angefangen. Ohne Büro, ohne Budget, nur mit Überzeugung. Und mit Handvoll Unterstützern, als ich anfing, da dachte ich mir, ja, das soll eine kulturelle Veranstaltung bleiben, vielleicht einmal oder zweimal, dann nicht mehr.
Heute, 25 Jahre später, ist das türkische Filmfestival eines der größten Filmfestivals in Frankfurt und eines der raren türkischen Filmfestivals in Deutschland. Dabei kommen längst nicht nur türkische Zuschauerinnen und Zuschauer, so Sırtkı, sondern auch viele Deutsche und Menschen aus den verschiedenen Balkanländern. Diese Vielfalt freut Hüseyin Sırtkı besonders.
Ich habe dieses Festival konzipiert, um einen Ort zu schaffen, um Menschen zusammenzubringen.
Das Motto des türkischen Filmfestivals Frankfurt in diesem Jahr: Türkische Stimmen, globale Geschichten. Eine dieser Geschichten erzählt der Film Ellbogen, eine deutsche Produktion der Filmemacherin Asle Özarslan.
Heute nur Stammgäste.
Wir wollten doch feiern. Lass uns einfach woanders hingehen.
Was willst du denn feiern, Gül? Dass wir scheiß Opfer sind?
Die 17-jährige Hazal steckt voller Wut. Im Alltag erlebt sie Diskriminierung und Ausgrenzung. In einer Partynacht geraten sie und ihre Freundinnen in eine folgenschwere Auseinandersetzung. Regisseurin Asle Özarslan ist selbst als Kind von sogenannten Gastarbeitern in Deutschland aufgewachsen, hat dann studiert, auch Film, und in dieser Zeit auch mehrere Jahre das türkische Filmfestival Frankfurt ehrenamtlich unterstützt.
Und das finde ich eine Wahnsinnsleistung von dem Festival und auch von Hüseyin Sıtkı, dass er das macht und das auch für ein Publikum so aufmacht. Das ist ja auch ein Publikumsfestival.
Seit Jahren bringt das türkische Filmfestival seine Filme auch ins Frankfurter Umland und an Orte außerhalb der typischen Kinosäle, in Seniorenheime, Schulen und Justizvollzugsanstalten. Festivalleiter und Gründer Hüseyin Sıtkı.
Alle Menschen sollten Zugang zu Kunst oder Kultur haben.
Und das türkische Filmfestival in Frankfurt am Main läuft noch bis 18. Juni.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit dem Blick zum Handball, denn es ist das große und in gewisser Weise ja auch besondere Finale in der Champions League heute im Rahmen des Final Four Turniers in Köln. Das Endspiel zwischen den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg. Die Vorschau von Tabea Kunze.
Das beste Handballteam Europas wird dieses Jahr aus Deutschland kommen. Das steht schon vor dem Champions League Finale fest. Entweder werden sich die Füchse Berlin zum ersten Mal den Titel sichern oder aber der SC Magdeburg triumphiert zum dritten Mal. SCM Linksaußen Lukas Mertens glaubt an Letzteres.
Weil wir es schon gemacht haben und wir dementsprechend vielleicht einen kleinen Vorteil gegenüber Berlin haben. Wir wissen, wie so ein großes Champions League Finale gespielt wird. Allerdings muss man auch sagen, da sind Spieler dabei, die haben ein olympisches Finale gespielt.
Und einer dieser Spieler, der dänische Olympiasieger Matthias Gitzel, dürfte besonders angestachelt in dieses Finale gehen. Im Halbfinale konnte der Welthandballer nach einer roten Karte gegen ihn die meiste Zeit nur zuschauen. Im Endspiel kehrt er zurück ins Team. Rückraumkollege Mathis Langhoff hofft auf den Gitzel-Effekt für den Titel.
Ich meine, Matthias konnte sich jetzt viel ausruhen. Er wird sicherlich heiß sein, wieder auf die Platte zu gehen und 100% zu geben. Aber auch für uns heißt es natürlich, wir werden versuchen, daran anzuknüpfen, mit derselben Emotionalität, weil das ist unfassbar wichtig, um mit derselben Energie einzustarten.
Im Halbfinale gegen Nantes gewann der deutsche Meister Füchse Berlin auch ohne Gitzel beeindruckend dominant. Doch Magdeburg hat durch den Sieg in letzter Sekunde gegen Titelverteidiger Barcelona gezeigt, dass es hier in Köln jeden schlagen kann.
Die Vorschau von Tabea Kunze, das Endspiel in der Champions League heute ab 18 Uhr und dann noch live und komplett hier im RBB 24 Inforadio. Zum Fußball, zweites Gruppenspiel heute Abend für die deutsche U21-Mannschaft bei der Europameisterschaft. In der Slowakei heißt der Gegner heute Tschechien. Bei einem Sieg wäre die DFB-Auswahl gegebenenfalls vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Los geht es um 21 Uhr. Und Auftakt bei der Club-WM für den FC Bayern heute. Im ersten Spiel der Gruppenphase geht es ab 18 Uhr gegen Auckland City aus Neuseeland. Borussia Dortmund bestreitet sein erstes Match am Dienstag gegen Fluminense Rio de Janeiro. Jetzt der Blick zum Tischtennis, denn er ist ein einmaliger Sportler und jetzt geht eine einzigartige Karriere zu Ende. An diesem Wochenende die letzten Spiele, die letzten Bälle von Tischtennislegende Timo Boll.
Der beste deutsche Tischtennisspieler aller Zeiten macht Schluss. Timo Boll. Heute ist Boll 44 Jahre. Seine Karriere startete in seiner Heimat im beschaulichen südhessischen Dorf in Höchst im Odenwald.
Ich bin einfach ein Höchster, ja. Ich glaube, die Höchster, die haben das gar nie so richtig realisiert, dass ich in der Sportwelt da bekannt bin. Und die behandeln mich eigentlich immer wie einen ganz normalen. Ist auch gut so.
Mit 4 Jahren zieht Boll seine ersten Topspin im Keller gegen seinen Vater. Mit 15 ist der Linkshänder der jüngste Bundesligaspieler. Mit seinem Verein Gönnern gewinnt er seine ersten Titel. Es folgen 4 Olympiamedaillen für Boll, 2 dritte Plätze bei Weltmeisterschaften und über 20 EM-Titel. Außerdem wird er mit Anfang 20 das erste Mal die Nummer 1 der Welt. Für Mutter Gudrun und Vater Wolfgang unvergesslich.
Hat vielleicht mal gedacht, dass wir klein waren. Na gut, vielleicht kommt er mal unter die erste 10 in Deutschland. Aber dass er in der Welt Nummer 1 wird, konnte ich mir nie vorstellen.
Das ist wie in so einem Film. Ist verrückt irgendwie.
Verrückt nach Boll sind die Fans in China. Seine Spielweise macht ihn dort zu einem Superstar. So kann der bescheidene Hesse ohne Bodyguards in China kaum durch die Straßen laufen.
Ich habe chinesische Fans, die mir überall hin auf die Welt folgen, die schon Hunderttausende von Euro ausgegeben haben, alleine für die ganzen Flüge und Hotelkosten. Also ist wirklich verrückt.
Aber auch die europäische Fanliebe ist groß. In Paris bei den Olympischen Spielen verliert er sein letztes Einzel im Nationaltrikot. Aber gefeiert wird er dennoch.
Ja, dann mit den Standing Ovations und Timo, Timo rufen, da hat es einen zerrissen.
Sie fangen ihn auf, Nationalspieler Dimitri Ovtcharov und Bundestrainer Jörg Roßkopf. Sie blicken zurück auf eine außergewöhnliche Karriere von Boll.
Unser absoluter Superstar.
Es ist einfach ein Phänomen, sich über so eine unglaublich lange Zeit an der Spitze zu halten, ist einer der Hauptgründe, was ihn auch zu einer Legende macht.
Eine Legende, die nach ihrer Karriere der erste Botschafter für den Deutschen Tischtennisbund wird. Nun steht Bolls letztes Duell im Bundesliga-Finale für Düsseldorf an.
Da kommen eine Menge Leute, viele Freunde, Weggefährten. Und das Ganze macht es natürlich sehr emotional und bin mal selbst gespannt, wie ich damit klarkomme.
Timo Boll sagt Tschüss und hinterlässt Spuren, die weit über die Platte hinausreichen.
Die letzten Spiele von Timo Boll an diesem Wochenende. Der Bericht war von Sarah-Lisa Angress. Der Blick noch zum Tennis. Alexander Zverev hat beim Rasenturnier in Stuttgart das Finale erreicht. Im Halbfinale gestern besiegte er den US-Amerikaner Ben Shelton in 2 Sätzen. Gegner heute im Endspiel in Stuttgart wieder ein Amerikaner, nämlich Taylor Fritz. Der Sport mit Guido Ringel.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Und im Studio ist wieder Matthias Wetzel. Gestern gab es in London die große Militärparade zu Ehren von König Charles. In den USA ist sowas eher unüblich. Donald Trump ist nun aber bekannt dafür, dass er Pomp sehr gern hat. Und so veranstaltete er gestern in Washington ebenso eine Militärparade, offiziell zum 250. Jubiläum der Gründung der US-Streitkräfte, ganz zufällig aber auch an Trumps 79. Geburtstag. Dass nicht alle Amerikaner Trump und seine Politik unterstützen, zeigten parallel dazu landesweit Millionen Menschen bei Demonstrationen in über 2000 Städten der USA. Unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer hat sich in Santa Monica in Kalifornien umgesehen und umgehört.
Kurz vor Mittag auf der Ocean Avenue, der berühmte Pier mit dem Riesenrad ist in Sichtweite.
I'm here to speak out for people who can't be out here and protest.
Zoe ist hier, um für Leute zu sprechen, die Angst haben müssen, von der Einwanderungsbehörde ICE festgenommen zu werden. Sie arbeitet im Gesundheitsbereich. Viele Leute kämen nicht mehr zur Behandlung, weil sie Angst hätten, sagt sie. Auf ihrem Schild steht, ICE endet in Los Angeles.
All the people here don't support ICE and don't support unlawful deportations.
Alle hier demonstrieren auch gegen widerrechtliche Abschiebungen, sagt Zoe.
China la migra. Fuck ICE in Spanish.
Yeah. Auch auf Kathys Plakat geht es um die Razzien der Einwanderungsbehörde. Die Verfassung wird mit Füßen getreten, sagt sie.
Against everything that's going on right now, the raids, it's unconstitutional, it's fucked up.
Sagt mir, wie Demokratie aussieht, kommt es aus einem Megafon. Das hier ist, wie Demokratie aussieht, rufen Hunderte. Insgesamt sind hier wohl einige Tausende unterwegs. Kein Wunder, denn in Santa Monica haben gerade mal 18% für Donald Trump gestimmt. Hass macht Amerika nicht wieder groß, steht auf einem Plakat. Amtsenthebung fordert ein anderes. Und ein drittes fragt, warum sind die Marines hier? Eine friedliche, bunte Parade des Protests unter den berühmten Palmen Kaliforniens. Läuft gut, sagt Andrea. Fühlt sich an wie eine Nachbarschaftsparty von Leuten, die die Demokratie retten wollen.
It's basically like a block party of like-minded people who don't want to see our democracy completely fail in front of us. I think everybody here that I've seen so far is peaceful and I don't think that's going to change.
Die Stimmung ist friedlich, genau wie Andrea es sagt. Und als die Zeit für die genehmigte Demonstration um 12:30 abgelaufen ist, ziehen die Demonstrantinnen und Demonstranten zwar noch einen Kilometer Richtung Pier, aber die Versammlung löst sich nach und nach einfach auf. Ein einzelnes Polizeiauto als Besenwagen und 10 berittene Polizisten folgen in respektvollem Abstand.
Reinhard Spiegelhauer war das aus Santa Monica. Der Journalist und Publizist Peter Scholl-Latour ist wohl vor allem älteren Fernsehzuschauern noch gut bekannt als eine Art politischer Welterklärer. Nun wurde bekannt, dass der Vielreisende wohl auch für den Bundesnachrichtendienst tätig war. Das zeigen BND-Akten, die der WDR ausgewertet hat. Paulina Milling mit den Details.
Die Öffentlichkeit kannte ihn als Buchautor und Journalisten. Er arbeitete für die Saarbrücker Zeitung, die ARD, das ZDF und den Stern. Doch was bislang nicht bekannt war, Peter Scholl-Latour stand offenbar auch jahrelang im Austausch mit dem deutschen Auslandsnachrichtendienst BND. Seine Decknamen dort lauteten erst Frank, dann Pedro und zuletzt Scholler. Scholl-Latour war eine Gelegenheitsquelle des Bundesnachrichtendienstes. Das geht aus den Dokumenten des BND hervor, die der WDR erstmals auswerten konnte. Rund 70 Seiten, nur einen Teil der Akten zu Peter Schollatour hat der BND aus dem Archiv freigegeben. Zahlreiche Passagen sind geschwärzt. Die Dokumente zeigen, spätestens ab Sommer 1981 lieferte er dem Bundesnachrichtendienst immer wieder Informationen. Zu seinen Gesprächspartnern und Reisen, wie etwa zu Afghanistan. Als Chefkorrespondent des ZDF begleitete Schollatour im Juni 81 mit einem Kamerateam 2 Wochen lang afghanische Widerstandskämpfer und soll sich bereit erklärt haben, das Filmmaterial einem Nachrichtendienstler noch vor der Ausstrahlung zu zeigen. Wörtlich heißt es in den BND-Akten,
dass er einem unserer Vertreter gestatte, bei der ersten Visionage anwesend zu sein. Dazu sei erforderlich, dass unser Mann entweder ins Studio Bonn oder Paris kommt. Wiesbaden scheide aus, da es dort zu viele Neugierige gäbe.
Beim BND will man nicht von einer Kooperation sprechen, die Brisanz der Akte lieber herunterspielen. BND-Pressesprecherin Julia Linner.
Peter Schollatour wurde nie als reguläre Quelle des Bundesnachrichtendienstes geworben oder angemeldet. Wichtiger als diese beiden formellen Aspekte ist aber jedoch, dass Peter Schollatour nie mit einem stetigen Auftrag zur Informationsbeschaffung belegt wurde und auch nie Zahlungen erhalten hat.
Allerdings leugnet die BND-Sprecherin nicht, dass es immer wieder Austausch zum Beispiel in Bezug auf Auslandsreisen gab.
Und so war es ein Geben und Nehmen von Informationen, von Erkenntnissen, von Eindrücken aus entsprechenden Regionen, die sowohl für Herrn Schollatour als auch für den Bundesnachrichtendienst zu Zeiten von Interesse waren.
Ein Geben und Nehmen? Tatsächlich werden in den Akten aber im Zusammenhang mit Peter Schollatour über mehrere Jahre Decknamen, Verbindungsführer und auch Begriffe wie geführt oder Auftrag verwendet. Wie etwa in einem Vermerk zu Schollatours Hilfsangebot, eine Person aus der DDR zu identifizieren, die für das Internationale Rote Kreuz in Ostafrika tätig werden sollte.
Er rechnet damit, dass er den Auftrag in 6 bis 8 Wochen erfüllt hat, da er die Ermittlungen persönlich führen will.
So steht es in den BND-Akten. Das ZDF teilte schriftlich mit, man habe keine Kenntnis über die geschilderten Vorgänge aus den 80er Jahren. Der Sender orientiere sich an eigenen publizistischen Leitlinien und dem Pressekodex des Deutschen Presserats. Gegenüber Nachrichtendiensten werde zu Recherchen grundsätzlich keine Auskunft erteilt. Die Witwe von Peter Schollatour wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Zeit seines Lebens schrieb er mehr als 30 Bücher, war oft Gast in Talkshows. Peter Schollatour starb 2014 im Alter von 90 Jahren.
Der Beitrag von WDR-Reporterin Paulina Milling. In Potsdam kennen die meisten den Stadtteil Krampnitz noch als Kasernenareal. Schon seit gut 10 Jahren wird dort aber ein neues Stadtviertel aufgebaut. An diesem Wochenende ist Tag der offenen Tür und RBB-Reporterin Magdalena Bienert war schon da.
Bäume haben sich ihren Weg durch die Löcher im Dach gesucht. Schwarze Fensterhöhlen ohne Glas blicken aus abgebröckelten Fassaden. So sehen noch viele Häuser aus, die in Krampnitz seit über 30 Jahren leer stehen. Doch hier entsteht auch Lillestadt, schwedisch für kleine Stadt. 186 Wohnungen sollen bis Ende des Jahres in Krampnitz schon bezugsfertig sein. Und auch die Schule aus rotem Backstein blitzt nagelneu saniert in der Sonne. Hier ahnt man das Potenzial dieses besonderen Geländes. Bernd Nicke, Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Potsdam.
2013 hat die Stadt beschlossen, hier eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme durchzuführen, das heißt ein Wohn- und Arbeitsquartier zu bauen. Ursprüngliche Planungen sahen vor, dass hier so ungefähr 3.500 Menschen einzogen und Mitte der 2010er Jahre war schon klar, dass Potsdam unglaublich hohen Wohnungsbedarf hat.
Jetzt sollen es 5.000 Wohnungen für 10.000 Menschen werden. Fertig im Jahr 2032. Doch schon ab August wird das Gelände teilweise geöffnet und auch der Bus fährt hierher. Schließlich werden Schüler des Nordgymnasiums hier ab September zur Schule gehen. Für wen ist dieses urbane neue Quartier gedacht? Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung.
Es ist für Menschen, die sich für ein nachhaltiges Leben auch ein Stück entscheiden wollen. Die sagen, ich muss vielleicht ein bisschen weniger von allem haben und habe dadurch aber mehr insgesamt. Das ist so ein bisschen der Gedanke hier. Weniger Autoverkehr, weniger Ansprüche ans Wohnen, vielleicht qualitativer und nicht im Überfluss. Und das soll das Quartier ja auch modellhaft zeigen, auch was die Ökologie angeht.
Nachhaltigkeit wird in Krampnitz großgeschrieben. Die alte Bausubstanz der Kasernen wird denkmalschutzgerecht saniert. Der alte Baum bestand erhalten. Autos sollen grundsätzlich in der Quartiersgarage parken. Der so gesparte Raum für Parkplätze wird mit besonderen Gräben genutzt.
Für die Regenrückhaltung, und zwar oberirdisch. Das heißt, wir schaffen einen Regengarten neben der Straße und neben dem Fußweg dazwischen einen Regengarten. Der kann bei Regenfällen volllaufen, hat einen Überlauf, gibt es dann verzögert an den Kramnitzsee ab und das Wasser bleibt quasi im Quartier und unterstützt das Grünwerden im Quartier. Und es hat irgendwie so ein bisschen was ja, zwischen mediterran oder irgendwie an der Ostsee. Man fühlt sich irgendwo anders an dieser Stelle.
Schon jetzt ragen grüne, hohe Gräser daraus empor. Ein modernes Mobilitäts- und Energiekonzept macht aus dem Militärgelände in Kramnitz ein Wohnquartier mit Vorbildfunktion. Es wird Eigentums-, aber auch Genossenschaftswohnungen geben. Nur dort, wo verschiedene Einkommensschichten aufeinandertreffen, kann auch ein lebendiges, neues Quartier entstehen.
Magdalena Bienert war das.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest. 20 Minuten Stau in beiden Richtungen. Stadtverkehr Berlin-Gesundbrunnen. Die Badstraße ist nach einem Unfall zwischen Exerzier- und Pankstraße in Richtung Brunnenstraße auf eine Spur verengt. Die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten bis morgen früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Prenzlauer Berg auf der Prenzlauer Allee ist bis morgen vor der Torstraße nur eine Spur in Richtung Unter den Linden frei. Tiergarten auf dem Lützow-Ufer ist zwischen Lützow-Platz und Gentinerstraße an einer Baustelle nur eine Spur frei. Zur S-Bahn Berlin wegen einer Streckensperrung in Oranienburg ist der Zugverkehr der S1 zwischen Lenitz und Oranienburg derzeit unterbrochen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Tag. Israel und der Iran setzen ihre gegenseitigen Angriffe fort. Die israelische Luftwaffe attackierte in der Nacht wieder zahlreiche Ziele im Iran, darunter Ölanlagen und Gasfelder. Der Iran seinerseits feuerte Raketen auf Israel ab. Dabei wurden auch zivile Ziele getroffen. Israel spricht von mindestens 13 Toten, darunter sollen noch mehrere Kinder sein. Über zivile Opfer im Iran gibt es keine Angaben. Die für heute geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind abgesagt worden. Das hat der Vermittlerstaat Oman mitgeteilt. In der Hauptstadt Maskat sollte die 6. Verhandlungsrunde stattfinden. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Zum ersten Mal werden die Veteranen der Bundeswehr heute bei einem nationalen Veteranentag gewürdigt. In Berlin ist die Zentralveranstaltung vor dem Reichstagsgebäude geplant. Es werden auch Gegendemonstranten erwartet. Mario Bartsch, RBB 24.
Wegen der Feierlichkeiten müssen Verkehrsteilnehmer im Regierungsviertel mit Einschränkungen rechnen. Betroffen ist zwischen 11 und 21 Uhr der Bereich rund um den Reichstag sowie das Brandenburger Tor. Angemeldet sind auch mehrere Gegenveranstaltungen. Unter dem Motto Veteranen gegen Krieg ist um 12 Uhr eine Demo in der Scheidemannstraße geplant. Ab 14 Uhr soll ein weiterer Protestzug unter dem Titel Wir feiern eure Kriege nicht vom Bahnhof Friedrichstraße zur Marshallbrücke ziehen.
In Washington hat zum 250. Jahrestag der US-Armee eine große Militärparade stattgefunden. Zeitgleich gingen in zahlreichen Städten der USA zehntausende Menschen gegen die Politik von US-Präsident Trump auf die Straße. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Trump muss gehen, jetzt, stand auf Transparenten einer Demonstration in Washington. Die Proteste richteten sich auch gegen das Vorgehen Trumps in Los Angeles. Die amerikanische Regierung hatte vergangene Woche die Nationalgarde und Soldaten der Elitetruppe Marines in die Stadt geschickt, um Proteste gegen das Vorgehen der Immigrationskontrollbehörde ICE niederzuschlagen. Gegen den Willen der Bürgermeisterin von Los Angeles und des kalifornischen Gouverneurs.
In einer Großbäckerei in Berlin-Reinickendorf hat es am Morgen gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem RBB sagte, stand die Technik einer großen Kühlzelle in Flammen. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Insgesamt waren 44 Kräfte im Einsatz. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn allmählich mehr Wolken. Ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Maximal 27 bis 34 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 23 und in Lübben im Spreewald 20 Grad. Morgen nach abziehendem Regen bewölkt, aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 10.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Es ist langsam jedem aufgefallen, dass wir gerade sowas wie keine Zukunft haben, also keine berechenbare Zukunft. Man kann nicht mehr die Romane so vor sich hinschreiben, als wenn sie einfach irgendwann spielen würden. Man muss sie zeitlich verorten. Man kann nicht irgendwie sagen, das spielt nächstes Jahr, aber alles ist so grob wie dieses Jahr. Also spätestens seit der Wahl von Trump, seit der Pandemie, seit dem Krieg in der Ukraine geht sowas nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, dann schreibe ich einen Roman einfach über jetzt und die Sachen, die die Leute jetzt beschäftigen. Wer weiß, was morgen sein wird.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzsaler und Stefan Oschwart.
Aus Virginia, USA nach Brandenburg. Die Schriftstellerin Nell Sink lebt seit 25 Jahren in Deutschland, seit 2013 in Bad Belzig im Fläming. Dort hat Nadine sie schon mal getroffen für Orte und Worte. Wenn ihr ein bisschen in den früheren Folgen stöbert, dann findet ihr auch die Episode zum Nachhören. Jetzt aber habt ihr euch in Berlin getroffen, Nadine, weil Nell Sink mit Sister Europe einen Berlin-Roman geschrieben hat. Erzähl mal.
Ja, genau. Also die Zeit war reif sozusagen, hat sie sich wohl gedacht. Berlin ist ja immer auch ein wichtiger Teil für Nell gewesen, ihres Lebens. Hier hat sie viele Freunde, hier ist sie unterwegs, auch in der Kultur- und Literaturszene natürlich. Und nachdem die Schauplätze ihrer letzten Romane alle ja in der amerikanischen Provinz gelegen haben, geraten wir jetzt mit Sister Europe mitten rein in die Berliner Kunst- und Kulturszene.
Und worum geht's in dem Roman?
Ja, also kurz gesagt, eine illustre Partygesellschaft langweilt sich bei einer Literaturpreisgala und macht sich dann auf zu einem nächtlichen Spaziergang durch den Tiergarten. Aber natürlich geht's um noch viel mehr. Es wird viel geplaudert und diskutiert am Rande dieser Gala über alle möglichen Themen, die gerade in unserer Gesellschaft so ihre Kreise ziehen. Klimawandel, Wokeness, Geschlecht, Identität, Kapitalismus, aber auch Architektur, Beziehungen, Liebe, Körper. Und so ein ganzes Personalkarussell dreht sich dabei unaufhörlich. Darin sitzt ein 15-jähriges Transmädchen, außerdem ihr Vater, ein Kunst- und Architekturkritiker, und sein Freund, ein halb amerikanischer Kleinverleger und dessen Internetbekanntschaft, eine junge Amerikanerin. Ein schwuler arabischer Prinz außerdem aus der Schweiz. Er ist der Enkel der Preisstifterin. Ja, und eine reiche Erbin mit einem Schuldkomplex wegen ihrer Nazi-Vorfahren. Sie alle treffen sich also bei dieser Literaturpreisgala, und ein wirklich unglaublich unterhaltsamer, lustiger Berlin-Roman entfaltet sich. Und ja, Nell Sink ist eine unglaublich genaue Beobachterin. Und was eigentlich Thema ist dieses Romans, ist das Erzählen. Also wie sprechen diese Personen jetzt miteinander und auch aneinander vorbei? Und wie gelingt es ihnen oder gelingt es ihnen nicht? Jedenfalls bemühen sie sich alle darum, einen bestimmten Eindruck von sich beim jeweiligen Gegenüber zu hinterlassen. Und für diese zwischenmenschliche Choreografien interessiert sich Nell Sink hier in ihrem neuen Roman.
Bleibt die Frage, wo in Berlin habt ihr euch eigentlich getroffen, um all das, diese illustre Figurenschar zu besprechen?
Ja, das Bemerkenswerte an Sister Europe ist, das sei noch dazu gesagt, also der Roman ist zeitlich und räumlich sehr beschränkt. Er spielt nämlich an einem einzigen Abend im Februar und bewegt sich also in einem sehr kleinen Radius eigentlich zwischen der Preisverleihung im Hotel Intercontinental, da ja am Tiergarten in Berlin-Charlottenburg, und eben dann auch im Tiergarten. Und wir waren jetzt an all diesen Schauplätzen, sind da also auch spazieren gegangen, haben uns getroffen am Hotel Intercontinental in Berlin-Charlottenburg und sind von da aus losgezogen Richtung Tiergarten.
Los geht's also, Nadine und Nell Sink unterwegs an den Schauplätzen von Sister Europe.
Musik.
schnell.
Dieser Hotelbau ist ja so ein relativ, also von außen so ein relativ unscheinbarer, schmuckloser Bau.
International Style, also schon ein Relikt.
Wie bist du denn auf diesen Schauplatz gekommen?
Also mir ist das Hotel aufgefallen, weil es eben auffällt. Und einfach die Lage, dass man hier dieses Hotel hat, was so ein Treffpunkt ist für Reiche, gleich in der Nähe von diesen Denkmälern für die ermordeten Kommunisten.
Im und Tiergarten, ne?
Im Tiergarten, gleich dahinter dann nochmal die internationale Bauausstellung. Es ist also gut, in der Mitte von Berlin hat man ziemlich viel auf dem Haufen.
Und das hat auch Sicherheitsgründe, ne? Das fand ich auch interessant, weil das auch so ein Verweis ist, vielleicht auf diese veränderten Zeiten. Also das Interkontinental liegt eben auch sehr praktisch zwischen dem Zoo und dem Landwehrkanal.
Also ich denke, man kann jedes Hotel natürlich irgendwie absperren, aber mir ist aufgefallen, ich war im Bahnhof Zoo und schaute runter, als neulich Netanyahu in Berlin war und er wohnte offenbar im Wall of Astoria und ich musste natürlich den ganzen Breitscheidplatz, große Straßen, also hier könnte wirklich der Papst wohnen und es würde verkehrstechnisch gar nicht weiter auffallen. Also, dass hier die Sicherheit nach Bedarf erhöht werden kann, das hat mir eigentlich der Marketing-Typ vom Hotel erzählt, als ich hier rein bin, um mich rumzuschauen. Ich habe ihm tatsächlich schwarz auf weiß erzählt, ich würde hier einen Roman spielen lassen wollen. Und dann hat er mir eine kleine Tour vom Lobbybereich gegeben und eine Karte ausgehändigt. Er war damit offenbar einverstanden.
Jetzt sind wir einmal um das Hotel rumgegangen sozusagen und laufen jetzt hier am Kanal entlang. Nur ein paar Schritte weg von der lauten Straße und schon sind wir in einer Art Idylle. Dein Roman spielt an einem einzigen Tag und einer einzigen Nacht und zwar ganz konkret am 21. Februar 2023. Warum?
Also ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich es im Februar 23 angefangen habe zu schreiben. Und es ist langsam jedem aufgefallen, dass wir gerade sowas wie keine Zukunft haben, also keine berechenbare Zukunft. Man kann nicht mehr die Romane so vor sich hinschreiben, als wenn sie einfach irgendwann spielen würden. Man muss sie zeitlich verorten. Und man kann nicht irgendwie sagen, das spielt nächstes Jahr, aber alles ist so grob wie dieses Jahr. Also spätestens seit der Wahl von Trump, seit der Pandemie, seit dem Krieg in der Ukraine geht sowas nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, dann schreibe ich einen Roman einfach über jetzt und die Sachen, die die Leute jetzt beschäftigen. Wer weiß, was morgen sein wird. Am 22. Februar könnte es ganz anders aussehen. Und natürlich habe ich einige Monate für den Entwurf gebraucht, aber ich habe mich auf den Wissensstand von diesem Tag dann beschränkt. Und das finde ich dann wiederum gut, weil der Roman bleibt dadurch so eine Art Dokument. Bisschen Tagebuch, fast.
Wann hast du gemerkt, dass du vielleicht auch nur so einen neuen Roman schreiben kannst?
Also spätestens als ich bei der Aufschrift von Nikotin, was 2016 erschien, da ging ich fest davon aus, dass Donald Trump nicht Präsident wird. Und es wird sogar im Roman President Hillary Clinton namentlich erwähnt. Das ist dann, das kann man natürlich hinterher so eine Art Witzle ansehen von der einen Figur, aber ich habe daran geglaubt. Also das heißt, die No Future, also wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Das ist gut, dass wir mal wieder daran erinnert werden.
Das ist ja schon eine Zeit, in der es leicht wäre zu verzweifeln. Ist das für dich dann auch eine Art Ablenkung oder Flucht, jetzt so einen Roman zu schreiben, also das Schreiben an sich vielleicht auch?
Also ich finde nicht, dass es eine Flucht ist. Also wer die Wirklichkeit dieses irdischen Lebens allzu genau überlegt, wird depressiv. Das weiß man ja. Also die Realität ist im Prinzip grausam. Aber dazu sage ich, na und? Also das menschliche Gehirn ist auch dafür gebaut, das auszublenden. Das ist die Verdrängung. Und das bei Romanfiguren ist es genau das Gleiche. Die haben ihre Sachen, die sie verdrängen.
Du hast ja jetzt einen Berlin-Roman geschrieben. Warum war die Zeit jetzt reif dafür?
Also ein Stück weit war die Zeit reif, weil ich einfach mit Berlin nicht so viel zu tun hatte, bis ich angefangen habe, vor 10 Jahren diese Romane zu veröffentlichen. Und dann kamen auf einmal mehr Einladungen. Da gab es fremde Menschen, die mich kennenlernen wollten. Das war früher nicht der Fall. So dahergelaufene Amerikanerinnen in den besten Jahren, so die sind nicht so dermaßen Mangelware, dass man sie dauernd einlädt. Aber als bekannte Autorin, dann lernt man Menschen kennen und zum Teil auch Menschen mit richtig Knete. Und die auch so hier in dieser Gegend wohnen, in Charlottenburg und nicht irgendwie in Neukölln in einem alten besetzten Haus oder so. Und dann habe ich einfach andere Kreise kennengelernt und vielleicht sogar ein bisschen über die Menschen, die mich interviewt haben. So, ich meine, das sind ja auch zum Teil Leute, die Kulturprofis sind.
So, jetzt gehen wir hier die Brücke hoch. Das ist der Rosa-Luxemburg-Steg. Genau. Der Klimawandel ist eins der vielen, vielen Themen, über die deine Figuren, diese Abendgesellschaft, diese illustre, zusammengewürfelte Abendgesellschaft diskutiert und debattiert.
Darum geht es ja nicht, weil was sie eigentlich wollen, ist einander gefallen, ernst genommen werden, respektiert werden. Dann ist halt die Frage, okay, welches Thema muss ich ansprechen, damit die anderen denken, ich wäre irgendwie ein vernünftiger Mensch?
Ja, ich finde das total amüsant, weil, also, es geht ja eigentlich genau darum, ne, um das Erzählen oder was erzähle ich, wie erzähle ich es, damit der andere etwas ganz Bestimmtes von mir denkt. Und mit welcher Intention hast du diese Gesellschaft so zusammengewürfelt und dir diese Figuren ausgedacht? Also was war so deine Ursprungsidee?
Als ich angefangen habe, die erste Figur, die mir einfiel, war halt diese Avianca, die halt immer Ausreden hat. Und zwanghaft erzählt hat. Sie will nicht einfach sagen, ich schaff's nicht, sondern sie will auch einen Grund liefern.
Du meinst die Ausreden, die sie sich am einfallen lässt, um eben nicht zu den Dates zu erscheinen mit Toto?
Genau, also dieses Motiv vom Erzählen an sich, also was auch der arabische Autor, der prämiert wird, macht, dass er einfach wie eine Feldlerche einfach Mund auf erzählen. Diese Möglichkeit, also ich dachte, so könnte ich im Prinzip auch einen Roman schreiben, weil ich weiß, es wird nicht, wahrscheinlich glaube ich, unterstelle ich an sowas wie einen Zeitgeist. Wir leben einfach in der heutigen Welt und unsere Gedanken werden stark beeinflusst von der Technik, mit der wir uns jeden Tag auseinandersetzen, von der ganzen Maschinerie des Lebens. Ist das Leben schwer oder leicht? Wie fühlt sich das an? Das sind Sachen, die wir alle teilen. Also natürlich gibt es Leute, die man kennenlernt, wo man denkt, okay, dieser Mensch kommt aus dem Milieu, das mir so fremd ist, dass ich nicht so genau folgen kann. Aber die meiste Zeit sind das oberflächliche Sachen und man findet relativ schnell Gemeinsamkeiten. Also die Avianca, die so erzählt, die war halt am Anfang da. Der Rest hat sich daraus entwickelt. Also dann wollte ich unbedingt diese Figur von Livia haben, die halt diese fest verwurzelte, sehr alte deutsche Kultur verkörpert.
Livia ist eine, die auch Nazi-Vorfahren hat und die auch immer wieder von dieser Vergangenheit eingeholt wird.
Sie wohnt halt in einem Haus von dem politisch nicht ganz geläuterten Onkel. Und sie bildet sich ein, dass sie nicht davonrennen kann. Aber eigentlich kann man wegrennen. Das ist ein Mythos, dass man nicht wegrennen kann.
Ja, findest du?
Ja. Also man sagt immer, oh, wenn du bitte wegrennst, dann bist du wieder mit dir selbst allein. Sorry Leute, da hast du eine andere Umgebung und kommst auf ganz andere Gedanken.
Aber man nimmt sich ja doch immer mit dahin, wohin man wegrennt.
Aber das ist nur eine Zeit lang. Dann verändert man sich.
Guck mal, jetzt sind wir hier im Biergarten am Neuen See, im Café am Neuen See.
Ja.
Wir könnten hier ein Getränk nehmen. Was meinst du?
Das wäre gar nicht so doof.
Ja, machen wir das.
Ja.
So, wir sitzen sehr idyllisch unter Bäumen. Mittlerweile ist die Musik hier über uns angegangen. Kommt aus einem Lautsprecher hier am Baum. Unser Bier ist fast ausgetrunken.
Und es ist Zeit, über Bücher zu sprechen, Nell, denn in diesem Podcast in Orte und Worte empfehlen wir auch immer unseren Hörerinnen und Hörern und uns auch gegenseitig Bücher. Und ich bin gespannt, welches Buch du mitgebracht hast.
Also ich habe vor kurzem einen sehr schönen neuen Roman gelesen von Rita Bullwinkle, also von einer Amerikanerin. Es heißt Schlaglicht. Es war auch nominiert für den Booker-Preis. Und das ist ein Roman, relativ kurz, über 8 Boxerinnen. Die sind alle minderjährig und treten an der nationalen Meisterschaft für minderjährige Boxerinnen in USA. Und jede hat halt ihren eigenen Werdegang oder Leidensweg, der sie dorthin gebracht hat. Und jedes Kapitel ist ein Boxmatch. Also man lernt die beiden kennen, dann schlagen sie sich. Und diese subtile Psychologie, wie man nicht nur kämpft so im Boxring, sondern auch kämpft, um dahin zu kommen, kämpft, um Boxerin zu werden. Und dann die Feststellung, oh je, die andere ist besser. Die schlägt mich ins Gesicht und ich blute und ich habe noch eine Minute, das auszuhalten. Dieses Justieren der eigenen Ziele, so mitten im Kampf, das ist das Spannende an dem Buch. Also ich bin absolut nicht gewaltbereit, ich würde niemals boxen, auch nur im Entferntesten ausprobieren und ich will mich auf keinen Fall von irgendjemandem schlagen lassen, aber ich habe mich trotzdem in diesem Buch wiedergefunden. Das ist einfach richtig gut gemacht. Es wird sehr direkt, sehr packend erzählt.
Schlaglicht heißt es auf Deutsch. Rita Bullwinkle, also eine absolute Empfehlung. Vielen Dank. Ich habe gerade gelesen Blondes Herz von Bernardine Evaristo. Das ist eine britische Autorin, die den Booker Prize vor 6 Jahren bekommen hat. Damals für ihr Buch Mädchen, Frau etc. Und dieser Roman, Blondes Herz, ist ein Buch, das schon älter ist. Im Original ist es schon 2008 erschienen und erst jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Und zwar von Tanja Handels. Und Bernardine Evaristo erzählt hier die Geschichte der Sklaverei unter umgekehrten Verhältnissen. Also sie dreht die Geschichte um in ihrem Roman Versklaven Afrikaner Europäer und verschleppen sie ja zu Millionen auf einen anderen Kontinent. Allerdings ist es nicht eine bloße Umkehr, sondern sie erschafft wirklich eine komplett neue, andere Welt. Es ist eine verfremdete Welt, erzählt wie die Geschichte von Doris. Wir lernen Doris kennen, als sie flüchtet. Die Flucht, die ihr endlich gelingt, nach mehreren Anläufen. Und in Rückblicken wird dann ihre Geschichte erzählt. Und Doris ist weiß, blond und Bernardine Evaristo sagt selbst von ihrem Buch, es sei eine Satire. Und was das Ganze jetzt macht, ist, ja, durch diese Distanz, durch die wir das betrachten, dadurch, dass es so eine verfremdete Welt ist und eine umgekehrte Welt, bekommt es etwas Modellhaftes, sowas Ausgestelltes. Dadurch tritt diese Grausamkeit und dieses Unfassbare dieser Geschichte eigentlich noch deutlicher hervor. Und man fängt an, neu drüber nachzudenken. Und es bringt einen auch dazu, über eigene, vielleicht rassistische Vorurteile, die jeder, glaube ich, in sich trägt und mit sich trägt, ja, darüber auch noch mal zu reflektieren. Bei unserem letzten Gespräch, das war 2023, da hattest du erzählt, dass du länger nicht, also seit der Corona-Pandemie nicht mehr in den USA warst. Ja. Inzwischen warst du also wieder da. Wann war das?
Also ich war vor einem Jahr auch da, aber jetzt nochmal, jetzt im Frühling, also dort erschien dieser neue Roman Sister Europe auf Englisch und das war Ende März und Anfang April war ich dann in San Francisco und an der Westküste.
Und mit welchem Gefühl bist du in die USA gereist und dann auch wieder zurückgekommen?
Also es war schon sehr eindrücklich, weil meine Freunde waren alle in Schockstarre. Die sind es immer noch im Prinzip, weil das, was Trump androht und das, was faktisch passiert ist, das ist immer noch für die meisten Menschen zwei Paar Schuhe. Also das heißt, wenn er sagt, ich nehme allen Unis alles Geld weg, ich lasse keine Studis rein, ich streiche allen sozialen Projekten das Geld, noch ist es nicht ganz so weit, aber also verschiedene Behörden, verschiedene öffentlich-rechtliche Institutionen stehen jetzt schon auf dem Schlauch. Und alle waren ein bisschen so in der inneren Emigration gegen den Staat, bist du erstmal wehrlos. Und wenn die Richter auch zu Trump überlaufen, dann ist einfach nicht klar, was man machen kann. Und wie schnell das vorbei sein wird, alle sind verwirrt.
Was ist aus den Protesten geworden, die es ja gab?
Aber ich war auf einer Protestkundgebung in Kalifornien. Also die haben die irgendwie 300 Leute erwartet und es kamen bestimmt 4000. Aber es ist nicht so, als wenn das irgendjemand von den Republikanern beeindruckt. Die finden das nur lustig. Die haben so viel Rückhalt in der Bevölkerung, weil sie mit genau den gleichen billigen Waffen kämpfen wie die AfD in Deutschland, dass sie einfach sagen, das Problem, das hinter allen anderen Problemen steckt, das sind die Migranten. Also ist es einfach dystopisch. Ich meine, es hat gerade erst angefangen, was alles noch kommt. Und es wird viel sein, weil das ist ja die eine Taktik von diesen Neurechten, ist einfach so viel auf einmal zu machen, dass man sich nicht wehren kann.
Aber dieses Gefühl so, ich kann gar nicht mehr schreiben, weil die ganze Situation so ist, wie sie ist. Hast du das auch schon mal gehabt?
Nein, auf keinen Fall. Ich meine, ich habe nach der ersten Trump-Wahl habe ich recht schnell mich hingesetzt und so eine dystopische Kurzgeschichte geschrieben über den, wie die Leute, so Journalisten vor Trump fliehen müssen, über den Golf von Amerika. Also nicht mehr Golf von Mexiko. Also ich habe keinen Respekt und keine Angst. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich hier wohne natürlich.
Vielen Dank, Nell, dass du dir die Zeit genommen hast. Und schönen Abend noch.
Ich danke. Es war richtig angenehm.
Nell Sink und Nadine unterwegs an den Schauplätzen des Romans Sister Europe. Sister Europe, ist das nicht eigentlich ein Song?
Ja, richtig erkannt. Also das ist ein Song von den Psychedelic Furs. Das ist eine britische Rockband und der Song kam 1980 raus. Und in diesem Song ist ja von betrunkenen Seeleuten die Rede, die sprechen und dabei irgendwie ertrinken und umherwanken. Auch davon, sich allein zu fühlen in einem Raum voller Menschen, auch von Karten, die neu gemischt werden, davon, dass die Musik öfter mal out of key ist, also verstimmt und das ganze Gerede leer erscheint. Das passt durchaus zu diesem Roman von Nell Sink und vielleicht ist es ja auch so eine Anspielung und ein Hinweis darauf, wie man diesen Roman zu verstehen hat.
Jetzt bleibt natürlich noch die spannende Frage, für wen ist denn Sister Europe was?
Also Sister Europe ist für alle was, die Spaß haben an politisch nicht immer ganz korrektem Humor, die Ironie von Nell Sink mögen. Vielleicht gibt's da ja den einen oder anderen oder die ein oder andere, die schon frühere Romane gelesen hat. Auch hier ist Humor wieder wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und es macht wirklich Spaß, diesen Figuren durch diese eine Berliner Nacht zu folgen. Und wir tauchen dabei eben auch ein in die Berliner internationale Kunst- und Kulturszene und in diese Dynamiken, diese zwischenmenschlichen Dynamiken, da ist sie wirklich ganz groß darin, die ganz genau zu sezieren und offen zu legen. Also macht großen Spaß, dieser Roman von Nelsink.
Und dieser Roman, der heißt Sister Europe, geschrieben hat ihn Nelsink, aus dem Englischen übersetzt wurde er von Tobias Schnettler. Er hat 272 Seiten und er ist erschienen bei Rowohlt. Ich bin Stefan Auschwart.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim Lesen.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10. Westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an Baustellen. Sie brauchen bis zu 45 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten bis morgen früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Zudem ist auf der A113 zwischen Stubenrauchstraße und dem Ruduer Tunnel stadtauswärts nur eine Spur frei. Prenzlauer Berg auf der Prenzlauer Allee ist bis morgen vor der Torstraße nur eine Spur in Richtung Unter den Linden frei. Reinickendorf-Ollenhauer Straße bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau wegen Bauarbeiten zwischen Humboldt- und Pfahler Straße nur eine Spur frei. Tiergarten auf dem Lützow-Ufer ist zwischen Lützow-Platz und Gentiner Straße an einer Baustelle nur eine Spur frei.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Jonas Ziegler. Israel und der Iran haben sich in der Nacht erneut gegenseitig angegriffen. Dabei kamen in Israel nach neuesten Angaben mindestens 13 Menschen ums Leben. Rund 370 weitere wurden verletzt. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen, weil noch immer Menschen unter den Trümmern getroffener Gebäude vermisst werden. Es waren zwei iranische Angriffswellen, die in der Nacht über Israel gingen. Zunächst um kurz vor Mitternacht eine Angriffswelle mit ballistischen Raketen. Danach gegen 2 Uhr morgens wurde Israel mit Raketen und Drohnen angegriffen. Israel hatte seinerseits die Nacht hindurch den Iran angegriffen, darunter erneut Atomeinrichtungen, ebenso Ölanlagen.
Aus Anlass des ersten Veteranentags hat Verteidigungsminister Pistorius die Arbeit der Bundeswehr gewürdigt. Heute gehe es darum, den Soldatinnen und Soldaten Danke zu sagen, betonte Pistorius. Sie seien bereit, für die Sicherheit zu sorgen, im Ernstfall auch unter Einsatz des eigenen Lebens. Die zentrale Veranstaltung zum Veteranentag findet ab dem Mittag in Berlin rund um das Reichstagsgebäude statt. In den kanadischen Rocky Mountains werden heute die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe erwartet. Offiziell beginnt das Treffen morgen. Für Bundeskanzler Merz und US-Präsident Trump ist es der erste Gipfel. Aus Kanada Jakob Meyer.
Das Treffen könnte zeigen, wie eng der Westen in Trumps zweiter Amtszeit bei der Lösung wichtiger Fragen noch zusammensteht. Konkret geht es darum, wie weit sich die Runde bei der Hilfe für die Ukraine und bei Strafmaßnahmen gegen Russland festlegt. Auch der von Trump losgetretene Zollstreit dürfte zur Sprache kommen. Die bedrohliche Zuspitzung im Konflikt zwischen Israel und dem Iran steht ebenfalls auf der Agenda.
Nach den Attentaten auf zwei Politiker der Demokratischen Partei im US-Bundesstaat Minnesota hat das FBI eine Belohnung ausgesetzt. Demnach gibt es bis zu $50.000 für Hinweise, die zur Festnahme führen. Der 57-Jährige soll eine Abgeordnete und ihren Mann in deren Haus erschossen, sowie ein Senatsmitglied und dessen Frau durch Schüsse schwer verletzt haben. Minnesotas Gouverneur Walz sprach von einem Akt politischer Gewalt. In einer Großbäckerei in Berlin-Reinickendorf hat es am Morgen gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem RBB sagte, stand die Technik einer großen Kühlzelle in Flammen. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.